Viel Rauch, Hornberg und einige strittige Schiedsrichterentscheidungen. Es gibt viel zu diskutieren, gleich in der Heinerstube.
Hat die Schussmöglichkeit, 16 Meter, Ball abgefüllt. Tor, Tor, Tor für Darmstadt!
Gute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Heinerstube, dem Videopodcast des Lilienblocks. Wir nehmen auf am Morgen nach dem Spiel des SV Darmstadt 98 gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth, dass die Lilien mit 4:2 gewonnen haben. Wir sind heute zu viert vor der Kamera. Ich begrüße den Jakko. Hallo Jakko.
Guten Morgen in die Runde, hallo.
Gestern unweit von mir im Stadion war der Nick. Hallo Nick.
Guten Morgen, das hast du auch häufiger gehört, glaube ich, ne?
Ja, es war nicht zu hören, es war ein sehr emotionales Spiel, insofern, ja. Und ebenfalls noch dabei war der Lauro, mein Praktikant beim Lilienblock. Hallo, Lauro.
Guten Morgen zusammen.
Ja, es war ein sehr emotionales Spiel gestern und deswegen würde ich mal heute ein bisschen anders einsteigen und einfach fragen, Nick, was war gestern für dich die Szene des Spiels?
Das 2:2. Also auch mit den ganzen Diskussionen, die es darum gab, das war so der Schlüsselmoment in meinen Augen.
Jakob, was hast du so als Schlüsselszene gesehen?
Als Schlüsselszene würde ich, ja, also ich würde da eigentlich mitgehen, glaube ich, beim 2:2, weil das dann ja auch schon spielentscheidend war und das dann sozusagen der Turnaround war in dem Spiel, dass wir dann aufholen konnten mit den strittigen Situationen, die dazugehören.
Lauro, gehst du mit oder hast du was anderes im Köcher?
Ja, also ich würde auch einmal noch die Pyro-Unterbrechung hervorheben, weil uns da so ein bisschen der Spielfluss abhanden gekommen ist und Fürth dadurch besser ins Spiel kam. Und andererseits könnte man, denke ich, auch noch die Wechsel in der 60. Minute als Knackpunkt sehen. Das war ja noch beim Stand von 2:1 für Fürth und danach hat Kohfeldt auch gesagt, die letzten 60 Minuten waren Top-Fußball. Genau.
Letzten 30 Minuten.
Genau,
ja. Ja, ich will da jetzt nicht nochmal das Gleiche sagen, aber was ich auch noch für wirklich, was für mich auch so emotional besonders war, war das 4:2 durch Mervey Papela, weil das auch quasi das Symbol dafür war, wie gut Kohfeldt gewechselt hat. Und wir haben ja oft hier auch schon über Papela gesprochen. Nicht immer super positiv. Und das war wirklich schön, dass der mit, als Papela kam, als Nürnberger kam und vor allem eben Papela kam, kippt er das Spiel zugunsten der Lilien. Und Papela hat für mein Empfinden gestern sein bestes Spiel für die Lilien gemacht. Auch wenn alle jetzt von Fraser Hornby reden, der 2 Tore gemacht hat. Also für mich May Papela wirklich ganz starkes Spiel und sehr schön, dass er sich belohnt hat. Und dann auch noch ausgerechnet per Kopf. Er hat, glaube ich, 2 oder 3 Riesenchancen im letzten, in den letzten 12 Monate, knapp 12 Monaten vergeben gegen Kaiserslautern, ich glaube gegen Nürnberg im Winter noch. Und ja, dass er dann ausgerechnet auch per Kopf trifft, war natürlich wunderbar. Ja, also ihr seht aber da schon da draußen, wir haben einige diskussionsreiche, diskutable Szenen, über die wir jetzt gleich noch sprechen werden. Möchte trotzdem noch mal kurz auf die Aufstellung eingehen, denn es war bisschen überraschend für alle, dass Luca Masaila nicht gespielt hat, krank geworden, kurzfristig krank geworden. Und dafür hat Yosuke Furukawa sein Debüt, sein Startelfdebüt gegeben. Kohfeldt hatte lustigerweise auf der Pressekonferenz vor dem Spiel am Donnerstag gesagt, ja, Furukawa, da entwickelt sich was ganz Großes, fragt mich mal in 8 Wochen wieder. Gut 8 Stunden später oder ein paar Stunden später war dann Furukawa schon in der Startelf und musste allerdings zur Hälfte raus. Wie habt ihr ihn so gesehen? Also Jakko, wie hat der auf dich gewirkt?
Also ich war zunächst auch natürlich sehr überrascht, dass Furukawa gespielt hat. War sehr enttäuscht, als ich gelesen habe, dass Masaya krankheitsbedingt ausgefallen ist. Weil wir wissen ja auch, dass Masaya ein wichtiger Antrieb bei uns in der Offensive geworden ist. In den letzten Spielen und unverzichtbar geworden ist. Ja, und dann hätte ich gedacht, dann wird Richter seine Chance bekommen und dann sieht man Furukawa in der Startelf. War sehr überraschend von ja, bis wenig und gar keine Spielminuten, teilweise nicht mal im Kader gewesen und dann jetzt im in der Startelf. War ich sehr gespannt. Ich muss sagen, ich war ja gestern im Stadion, habe mir den Arsch abgefroren. Und im G1, ich habe von der Seite leider jetzt nicht so viel wahrnehmen können von Furukawa, außer die in Anführungsstrichen Großchance, wo hätte Furukawa, als der Ball in die Mitte gekommen ist, wenn der vorm Fürther-Spieler drangekommen wäre, wäre es ein gutes Tor gewesen. So kommt er nicht ran. Der Fürther-Spieler kann gut klären und ja, man muss dazu sagen, war vielleicht nicht das optimale Spiel für Furukawa. Somit dann auch folgerichtig, dann auch, dass er in der Halbzeitpause, beziehungsweise dass man das erweiterte Wechselfenster genutzt hat, weil wir haben ja insgesamt 4 Wechselfenster gehabt, dann offiziell darf man ja 3 haben, die Halbzeitpause ausgeklammert, dass man die dann genutzt hat und eben dann Richter gebracht hat.
Ja, Lauro, wir saßen quasi auf der Seite von Furukawa, haben ihn deswegen möglicherweise ein bisschen besser gesehen. Wie hast du ihn gesehen?
Ja, also ich war genauso überrascht wie ihr natürlich, dass er gespielt hat. Er hat sich das wohl durch sehr gute Trainingsleistungen erarbeitet, hat Kohfeldt gesagt. Aber ja, ich muss zugeben, obwohl ich ihn quasi direkt vor der Nase hatte, habe ich ihn jetzt auch als eher unauffällig wahrgenommen. Ich glaube, er hat einen Freistoß in aussichtsreicher Position rausgeholt. Aber ja, das hat mich jetzt nicht überrascht, dass er dann zur Pause raus musste. Und nach der Pause lief es ja dann auch deutlich besser mit Richter, muss man zugeben. Aber ich denke mal, wir werden in den nächsten Wochen vielleicht auch noch mehr von Furukawa sehen und vielleicht macht er es dann besser.
Ja, Nick, also überraschend mit Sicherheit, aber wie hast du ihn gesehen? War die Auswechslung zur Pause gerechtfertigt?
Ja, die war total gerechtfertigt. Man hat in Ansätzen gesehen, was er mitbringt, nämlich jede Menge Speed. Das hat er in 1-gegen-1-Situationen 2-3 Mal aufblitzen lassen. Das war das bisschen Licht, aber es gab ja eben auch sehr viel Schatten und das war ja tatsächlich bei uns auf der Seite. Und er hat einfach defensiv große Probleme, auch körperlich. Er war da häufig in der Defensive, man muss es so sagen, überfordert und Fabi Holland hat da echt Schwerstarbeit leisten müssen, um den Laden auf der Seite zusammenzuhalten. Die haben auch immer wieder, das konnte man beobachten, mit ihm diskutiert und ihn angeleitet, wo er hinlaufen muss und er wirkte da so ein bisschen orientierungslos, was das Defensive betrifft, aber man muss ihn in Schutz nehmen, ihm fehlte einfach die Matchpraxis und ich erinnere daran, Masaila am Anfang hat ja auch defensiv große Schwächen gehabt und hat sich jetzt in den letzten halben Jahr da extrem gesteigert und die Entwicklung würde ich ihm zugestehen. Wie gesagt, in Ansätzen nach vorne habe ich ein bisschen was gesehen, nach hinten war es ein Sicherheitsrisiko in meinen Augen und deswegen war es nur folgerichtig, ihn auszuwechseln.
Also ich fand ihn jetzt nicht auch so wahnsinnig schlecht. Kohfeldt hat ihn explizit nochmal in Schutz genommen nach dem Spiel, hat gesagt, Entschuldigung, eigentlich der richtige Mann. Es ist neben Masaila eben auch der einzige 1-gegen-1-Spieler in der Offensive, den man da bringen kann. Es ist ihm nicht alles gelungen. Ihr habt gesagt, der Freischuss, den er da herausgeholt hat, das war eine gute Szene nach hinten, sehr wackelig, wobei man auch sagen muss, dass die meisten Fürther Angriffe in der ersten Halbzeit über die linke Darmstädter Abwehrseite gekommen sind. War nicht so glücklich. Ich hätte aber gedacht tatsächlich, dass zur Pause Klefisch runtergeht, der nämlich unglücklich agiert hat in der ersten Halbzeit, der den Elfmeter verschuldet hat, wo er überhaupt nicht geschickt war, gelb bekommen hat, danach noch harmloses Foul gemacht hat, aber da schon sehr eindringlich vom Schiedsrichter ins Gebet genommen wurde. Und ich hätte gedacht, dass Paul Bild zur Pause kommt. Deswegen, Furukawa, Kohfeldt hat danach auch nochmal gesagt, der braucht noch ein bisschen Zeit, aber das könnte wirklich ein ganz großer werden. Also guter Zweitligaspieler, sagen wir es so. Nicht ganz großer, das klingt jetzt too much. Aber der sieht da auf jeden Fall noch sehr viel Potenzial und glaubt an den Spieler. Ja, erste Halbzeit ging gut los. Die Lilien machen das 1-0 durch Hornby und so hätte es weitergehen können, wenn das Spiel nicht unterbrochen gewesen wäre. Kurz danach, schon als Hornby das Tor geschossen hat, gingen die ersten Pyros auf der Süd und danach war erstmal lange nichts zu sehen. Sag mal ganz ehrlich, ich bin kein großer Anhänger von Pyrotechnik und gestern fand ich es auch richtig unangenehm. Also es war wirklich nicht nur nichts zu sehen, das Spiel war unterbrochen, sondern es hat auch echt, Ich habe kein Asthma, ich habe wirklich eine gesunde Lunge, aber ich empfand das also ich habe schon so ein bisschen nach Luft geschnappt auch. Also Nick, du saßt ja auch jetzt unweit von mir. Wie hast du diese lange Unterbrechung wahrgenommen? Es wurden ja dann 9 Minuten nachgespielt.
Also ich bin normalerweise Riesenfan von Pyro, gebe ich zu. Aber das gestern, das waren ja so Rauchtöpfe oder irgend sowas. Das war super nervig, das war echt total beißend und auch für die Mannschaft saublöd, weil ich hatte in den ersten 10 Minuten das Gefühl, wir fressen Fürth auf. Also Fürth war überhaupt nicht präsent. Dann kommt diese lange Unterbrechung und dann war der Flow irgendwie total weg. Das hat also der Mannschaft gestern geschadet. Und das Zweite war, ich fand in den ersten 10 Minuten die Stimmung auch, also nachdem dann die wieder angefangen haben, diese ersten Minuten, war die Stimmung sensationell, auch zwischen Gegengrade und Süd. Und mit dieser Rauchnebelpause ist da auch so ein Cut reingekommen. Also es war aus doppelten, dreifacher Hinsicht einfach ärgerlich in dem Moment.
Lauro, du stehst ja ab und zu auch mal auf der Süd oder meist auf der Süd, wenn du nicht auf der Pressetribüne sitzt. Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, also ich muss zugeben, dass ich generell schon auch ein Fan von Pyro bin. Also ich denke, es kann sehr cool aussehen. Aber gestern bin ich bei euch, das war ein bisschen übertrieben. Man muss dazu sagen, dass es ja auch diesen Stimmungsboykott gab in den ersten 10 Minuten, der dann quasi mit der Pyro-Show beendet werden sollte. Und ja, ich denke, das war ein bisschen übertrieben, vor allem, weil es bei diesem Boykott ja auch darum ging, Stadion sind sicher, was gerade diskutiert wird anscheinend in der Politik. Und die Message von dem Boykott lautet, Stadien sind sicher, und dann so eine Pyro-Show zu zünden, wo anscheinend Leute auch Atemprobleme bekommen haben, auch auf anderen Tribünen. Weiß ich nicht, ob das jetzt so schlau war. Und deswegen denke ich, das hätte nicht sein müssen. Und aus Sicht der Mannschaft war es natürlich auch noch unvorteilhaft, weil man gerade perfekt im Spiel war und dann nach der Pause kam Fürth ins Spiel, nach dieser Unterbrechung. Von daher war das sehr unglücklich.
Also ich glaube, wir haben auf der Gegend gerade ein bisschen mehr Glück gehabt als ihr auf der Haupttribüne, weil der ganze Rauch ist ja dann in eure Richtung gezogen. sah ein bisschen amüsant aus.
Da was raus.
die schönen VIPs im Nebel, nicht was?
Ja, 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 da haben wir es doch wieder. Ja, komm. Schön eins, genau.
Nee, also ich muss da in einigen Punkten, muss ich dem Lauro auch zustimmen. Ich habe das, man sieht ja schon am Anfang, wenn Pyro vorbereitet wird, ne, dann wird dann sich bedeckt und dann verteilen sich die Leute mit den maskierten Gesichtern und dann, man hat ja unbedingt drauf gepocht, die Süd zu trennen, dass die Ultras sozusagen S-Mitte haben und links und rechts eben S1 und S2 sind, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Und im S1, also unweit von meiner Blickweite, sind auch einige Kindergruppen in dem Block. Und da fand ich dann schon ein bisschen unglücklich, als ich dann gesehen habe, dass die mit den Sturmhauben sich da in Richtung der Kinder da bewegt haben und auch unweit der Kinder waren. Ja, also auch unter dem Motto Stadion sicher war vielleicht keine so glückliche Aktion. Erstens in der Richtung mit der Message, auch die Plakate, die man kaum lesen kann, die man da irgendwie auf diese Plakate malt mit schlechter Schriftart. Anderes Thema. Zweitens, der Cut, der dann im Spiel war und uns dann rausgebracht hat, muss man einfach sagen, sehr unglücklich. Kann man natürlich vorher nicht wissen. Hätte vielleicht auch ohne den Cut, hätten wir nach dem Tor vielleicht auch genauso weiter gespielt. Kann man halt jetzt schwer sagen. Ansonsten, ich finde Pyrotechnik, ja, meine persönliche Meinung, ich finde es auch schön, wenn es schön gemacht wird. Aber ich bin da auch bei euch. Diese Rauchnebeltöpfe, die waren sehr unpassend. Ich habe 10 Minuten länger gefroren. An dieser Stelle auch an jedem Respekt, der im Stadion wäre und diese -5 Grad ausgehalten hat.
Ja, ein Aspekt finde ich ist auch noch, der dazu kommt. Es wurde ja gestern die Aufstellung wieder kurz vor Spielbeginn verlesen. Damit wurde dieses ziemlich unsägliche Experiment, das deutlich vor Anpfiff zu machen, beendet. Also ich habe es beim Lilienblog auch thematisiert, hat viele Leute interessiert, bewegt, und die Meinung war eigentlich überwiegend so, ja super, dann haben wir nicht diesen Stimmungsbruch und es geht gleich weiter. Ja, und dann wird der Stimmungsbruch selbst provoziert. Das passt für mich auch nicht so ganz mit der Unterbrechung. Aber das ist eine Sache, über die man sicher ausführlich diskutieren kann. Also auch Aufruf an euch, schreibt es uns in die Kommentare hier zu dem Video. Eure Meinung interessiert uns. Und wie gesagt, ist sicher ein Thema, das über das schon lange diskutiert wird und auch noch lange diskutiert werden wird. Kommen wir zurück zum Spiel. Ja, es war ein Bruch. Fürth kam tatsächlich besser ins Spiel, kam per Elfmeter zum Ausgleich, hat das kurz vorhin thematisiert. Klefisch nicht gut gelaufen. Schiedsrichter hat eine Weile gezögert, oder einen Moment gezögert, das zu pfeifen. Aber für mein Empfinden richtig. Fürth kam zum 1:1, hat dann auch weiter gut gespielt. Und dann gab es eine Szene, die ich auch kurz vor der Halbzeit nochmal thematisieren möchte. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, Ball fliegt hoch in den Darmstädter Strafraum. Vukotic steigt hoch und hat die Hand wirklich so vom Körper, und der Ball geht an die Hand. Es wurde gecheckt, es wurde nicht auf Handelfmeter entschieden. Ich verstehe die Handregel nicht mehr, sage ich ganz ehrlich. Habt ihr die Szene wahrgenommen? Laura, du hast neben mir gesessen. Wie hast du es gesehen? Du hast auch, glaube ich, mit mir auf dem Monitor noch mal geguckt, als wir uns die Szene angeguckt haben. Wie hast du es wahrgenommen?
Ja, genau. Also Stefan, du und ich waren ja gefühlt die Einzigen, die diese Szene überhaupt mitbekommen haben im Stadion. Also auch neben uns auf der Pressetribüne wurden wir dann erstmal gefragt, welches Handspiel soll da gewesen sein. Aber ja, also ich habe es jetzt auch noch mehrmals im Fernsehen gesehen, und es war ein Handspiel. Ob es ein strafbares Handspiel ist, keine Ahnung, ehrlich gesagt, weil die Regel ändert sich gefühlt auch alle 2 Wochen. Aber ja, also ich denke mal, er hat die Hand in einer unnatürlichen Position, bekommt den Ball aus sehr kurzer Distanz dagegen. Ja, also ich denke mal, wenn es gepfiffen wird, dann wird es auch nicht zurückgenommen. Aber so wie es jetzt war, war es auch keine klare Fehlentscheidung. So ein 50-50, würde ich sagen. Von daher Glück für Darmstadt.
Ja. Nick, hast du es gesehen?
Ich habe es überhaupt nicht gesehen, aber das reiht sich eigentlich ein in die vielen Handdiskussionen, die wir hatten. Für mich gibt es einfach nur Absicht oder nicht. Und Absicht kann man in der Situation dem Vukotic nun wirklich nicht unterstellen. Aber es ist einfach auch passend gewesen zu dieser Leistung gestern von Dr. Max Burda. Gut, den muss man in Schutz nehmen. Da gab es ja auch noch einen Videokeller in Köln. Aber ich fand ihn super schlecht gestern, den Schiri. Die ganze Spielleitung hat mir überhaupt nicht gefallen. Sehr, sehr kleinlich, lange Unterbrechungen. Der hat 10 Minuten gebraucht, bis er mal den Namen Klefisch auf die gelbe Karte geschrieben hatte. Er war auch mit dafür verantwortlich, dass da eigentlich immer so unnötig Unruhe reinkam, weil die Spieler haben das gespürt, beide. Es gab wahnsinnig viel Diskussion, die haben gemerkt, er ist ein Schwachpunkt heute, den können wir bearbeiten, wer lauter schreit, bekommt Recht. Und ich war letzte Woche ja bei Tottenham gegen Manchester mit meinem Sohn, und ich muss sagen, ich würde am liebsten alle deutschen Schiedsrichter da mal hinschicken zur Schulung. Es war eine Wohltat, wie wenig Einfluss die Schiedsrichter genommen haben, wie schnell der VAR entschieden hat. Das war zackig und knackig und ganz, ganz viele Zweikämpfe, die ich gestern gesehen habe, die kleinlich abgepfiffen wurden. Die wären in England, hätten die nicht mal ein müdes Augenzucken hervorgerufen bei dem Schiedsrichter. Das ist einfach kleinlich, und ich finde es immer schwierig, wenn ein Schiedsrichter so eine Hauptrolle einnimmt. Für manches konnte er gestern nichts, aber ich muss einfach sagen, schwache Schiedsrichterleistung gestern.
Ja, definitiv. Wir haben selbst im Stadion, als wir die Szenen dann beobachtet haben, haben wir gesagt, der Schiri pfeift mega kleinlich. Selbst so 50-50-Dinger, lasst sie doch laufen. Also es ist, man muss ja nicht jede, wir sind ja nicht beim Basketball, dass jeder Körperkontakt hier abgepfiffen werden muss. Es muss ja auch ein bisschen Spielfluss entstehen und ein bisschen Entertainment. 20:30 Uhr Spiel, das einzige deutsche Fußballspiel, Profifußballspiel läuft gerade. Lasst doch ein bisschen Spielfluss rein. Und ja, ich verstehe es bis heute nicht, wieso man so kleinlich pfeifen muss. Und ja, aber es ist halt, es hat sich halt durch das ganze Spiel gezogen, ne? Der hat seine Linie durchgezogen. Und unnötige gelbe Karte auch von Klefisch. Also Elfmeter war ja klar, und dann zu diskutieren dann und sich eine gelbe zu holen, war unnötig. Und zum Handspiel muss ich sagen, habe ich im Stadion da nichts mitbekommen und ich habe auch die Highlights, also die Fernsehaufnahmen, die ich gesehen hatte, sowohl bei ZDF als auch bei RTL, haben sie die Szene leider nicht gesehen, gezeigt, deswegen konnte ich sie leider nicht sehen.
Ja, Kohfeldt hat danach auch noch gesagt, ja, das ist, also es gibt Schiedsrichter, die es pfeifen, es gibt Schiedsrichter, die es nicht pfeifen, also so wie es Launo eigentlich auch gesagt hat. Also möglicherweise 50-50 Entscheidung, aber für Außenstehende auch nicht irgendwie nachvollziehbar, ob das jetzt Elfmeter ist oder nicht. Kleine hat gesagt, wir haben eindeutig den Ball an der Hand gesehen. Ich glaube, dass der Ball an der Hand war, kann man nicht bestreiten. Ja, es ist eine unselige, unsägliche Regelung, die wir da im Moment haben, die kein Mensch einfach mehr versteht. Ja, da haben die Lilien Glück gehabt, dass sie mit 1-1 in die Pause gegangen sind. Dann wurde umgestellt in der Pause, Furukawa rausgenommen. Kohfeldt, wie gesagt, explizit gesagt, es war nicht aufgrund der schlechten Leistung, sondern auch taktisch, dass man einen Spieler brauchte, der mehr so in die Zwischenräume geht. Und da war Richter die richtige Wahl. Er hat für mein Empfinden jetzt auch kein so schlechtes Spiel gemacht, aber trotzdem kaum war Richter 5 Minuten auf dem Platz, lagen die Lilien 2-1 hinten. Und ja, dann war für mein Empfinden der Wendepunkt im Spiel tatsächlich die Einwechslung von Fabian Nürnberger und vor allem von May Papela, die beide wirklich dafür gesorgt haben, mit dafür gesorgt haben, dass das Spiel nochmal zugunsten der Lilien ausgegangen ist. Nick, wir haben viel Negatives hier oder Kritisches, sagen wir es mal so. Wir wollen ja nicht irgendwie jetzt hier einzelne Leute niedermachen oder was, aber wir haben May Papela ja schon auch manchmal recht kritisch bewertet hier. Aber gestern gibt es für mein Empfinden keinen Grund, was Negatives zu sagen.
Nee, überhaupt nicht. Der hat einen Riesensprung gemacht. Also wenn man diese Leistung von gestern als Maßstab nimmt, hat auch an seiner Grundgeschwindigkeit gearbeitet. Das ist mir bei einer Szene, wo er da so durchgetrippelt ist, total aufgefallen. Das war ja auch ein Kritikpunkt, den wir immer wieder hatten, dass er so auf dem ersten Meter nicht aus dem Quark kam. Er behielt auch in diesen Pressing-Situationen, mit denen wir große Probleme hatten in der ersten Halbzeit, weil der Sechser von Fürth ja wahnsinnig mutig da auch immer gepresst hat. Und der hat da immer eine ruhige Lösung gefunden, hat sich da befreit, ganz unaufgeregt den Ball gespielt, hat da eine wahnsinnige Ruhe ausgestrahlt, die wir in der ersten Halbzeit mit Kleefisch nicht hatten. Und das Zentrum haben wir dann wirklich dicht bekommen. Ich würde da ganz gerne auch noch den Richter dazu nehmen, der für mich auch eine ordentliche Leistung gemacht hat, vor allem super Standards gemacht hat. Die hatten Schmiss, die waren wirklich scharf reingezogen und also diese drei Einwechslungen top, und ich meine, was in Papela vorging nach dem Tor, das würde ich auch gerne mal wissen, weil man hat einfach gemerkt, da ist so viel auch von seinen Schultern gefallen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Stefan, mein Bildnis hatte sich ja eh schon in der Woche sehr verändert, weil ich ein sehr, sehr schönes Interview von euch mit ihm gelesen habe, wo man ihn auch mal menschlich so ein bisschen näher kam. Es war einfach eine tolle Woche für May.
Ja, Lauro, wir beide haben das Interview gemacht, vor allem du hast das geführt, du hast die meisten Fragen gestellt. Mit May war, finde ich, ein sehr, sehr angenehmes Interview, wo man tatsächlich, wo er auch so ein bisschen mal aus sich herauskam. Wie hast du ihn zum einen im Interview erlebt und dann gestern auf dem Platz?
Ja, also mich persönlich hat es natürlich wirklich gefreut für Papela, eben weil wir dieses Interview gemeinsam geführt haben. Und ja, zum Interview, da ist er sehr locker rübergekommen. Ich denke, das kommt auch dann im fertigen Beitrag ein bisschen rüber. Haben auch viel so über sein persönliches Leben gesprochen und haben auch über seine Fähigkeiten als Kopfballschütze gesprochen. Das ist dann, glaube ich, nicht mehr im fertigen Beitrag drinne, aber dass er ja auch gegen Kaiserslautern war es, glaube ich, eine große Kopfballchance hatte mit seinen 1,74 und dass es jetzt tatsächlich dann im nächsten Spiel zum Kopfballtor reicht, ist schon lustig, muss ich sagen. Und ja, hat mich persönlich natürlich für ihn gefreut. Und generell muss man sagen, dass Papela meiner Meinung nach auch der Gamechanger im Spiel war, wenn man es jetzt an einem Spieler festmachen muss. Nick hat es schon ganz gut angesprochen, finde ich, wie er auch nach vorne hin agiert hat. Viel besser als Kleefisch, muss man sagen, in dem Spiel. Hat dann seine Position als Achter so ein bisschen eingenommen. Also ich glaube, nach dem Spiel hat er gesagt, dass er nominell als Sechser agiert hat, neben Akiyama. Aber er hat das auch nach vorne richtig gut gemacht und hatte, glaube ich, auch keinen einzigen Ballverlust. Von daher, ja, mit Hornby eigentlich der Spieler des Spiels.
Ja, sehe ich auch so. Jako, du, würdest du ihn jetzt so auch, ich fand, er hat auch kein Sechser gespielt, also er war wirklich deutlich offensiver. Wie hast du die Rolle wahrgenommen, die Papela da jetzt ausgefüllt hat in dem Spiel nach seiner Einwechslung?
Ja, für die meisten liegt es ja eigentlich so auf der Hand. Hornby 2 Tore gemacht, noch eine Vorlage, das ist bestimmt der Spielauf des Spiels. Aber meiner Meinung nach wirklich auch Papela Man of the Match. Ich glaube, den muss man halt auch einfach mal jetzt dieses, weil was der für eine Energie auf den Platz gebracht hat, er hat, wie du schon sagst, Stefan, eine Station weiter vorne, hat er sich die Bälle abgeholt, hat verteilt vorne in die Schnittstelle rein, Hornby auf den Zehner fallen lassen. So konnte man immer die Offensivaktionen einleiten. Also das war wirklich perfekt und im Stadion hat man auch zunächst nicht gesehen, also von unserer Sicht zumindest nicht gesehen, dass jetzt Papela das Tor gemacht hat. Man hat eigentlich nur Vukotić gesehen, weil der halt so ein Riese ist, und Papela hat man dann auch, ich habe das dann auch erst nachträglich in den Fernsehaufnahmen gesehen, dass er ja wirklich vor Vukotić drangekommen ist und quasi Vukotić so gefühlt ihn noch so den nötigen Schwung noch dazu gibt, war sehr amüsant, das zu sehen. Aber wirklich sehr, sehr cool, dass er sein Tor gemacht hat. Und man muss sich halt aber auch dazu da fragen, ich bin halt immer so ein Freund von, ja, die Einwechslungen haben geklappt, ist halt dann der Umkehrschluss dann wieder, wenn die Einwechslungen geklappt haben, dann war es dann die falsche Startaufstellung. Hätte man vielleicht direkt mit den Kontrahenten da starten können. Aber wie gesagt, kein Front gegen Kofeld, aber nur mal so eingeworfen.
Ja, aber ich glaube, Kleefisch rauszunehmen aufgrund seiner Position auch in der Hierarchie wäre, glaube ich, nicht möglich gewesen. Papela hat einfach jetzt gerade das Pech, dass auf diesen Positionen mit Akiyama und Kleefisch, glaube ich, zwei einfach gesetzt sind. Aber man darf ja nicht vergessen, ich meine, wenn du so einen im Kreuz hast, das schürt ja auch die eigene Trainingsleistung nochmal. Und ich glaube, das ist jetzt die schöne Situation, die wir in diesem Jahr haben, dass die Qualität auch im Training bestimmt eine ganz, ganz andere ist, weil es eben hinter der ersten Elf auch so 2, 3 andere gibt, die eigentlich drängen. Und wie gesagt, ich möchte auch Richter nochmal rausgreifen. Dieser Pass da vor dem 3:2 vom Hornby, den musst du erstmal spielen. Und das hat mir manchmal halt auch gefehlt. Da haben wir schon oft drüber diskutiert. Uns tut's nie gut, wenn wir hinten diesen Ballbesitz-Fußball spielen, aber ohne Sinn und Ziel. Also wir brauchen scharfe Bälle auch mal in die Spitze, in die Tiefe. Und das haben wir in der zweiten Halbzeit ab Minute 60 super gut gespielt. Und da ist Richter halt auch so ein Typ, der halt mal nicht den Sicherheitsball spielt, sondern der halt schön scharf in die Spitze geht. Und das war, also ich fand, das war einfach, also auch, wie gesagt, seine Ecken fand ich top gestern. Und bei Hornby muss man ja auch sagen, jetzt natürlich jubeln wir ihn hoch, aber ich finde, der war auch nach seinem Tor extrem schwach, über 40 Minuten, total fahrig, hat viele Bälle verloren, kam mit der Manndeckung von Fürth überhaupt nicht klar, wie übrigens auch Korridor. Also da waren manchmal Pässe auf 4, 5 Meter, nicht waren beim Gegner. Das hat man ja bei Hornby jetzt noch nicht so oft gesehen. Und wie der dann den Schalter umgelegt hat und was der dann nochmal am Ende da rausgeholt hat, das war echt sensationell. Und ja, um bei Hornby zu bleiben, erinnert euch dran, was ich im Sommer gesagt habe im Trainingslager: Wenn der jetzt die Bude trifft, schießt er die zweite Liga kaputt. Und jetzt scheint er echt den Schalter gefunden zu haben. Es war so die einzige Kritik, die wir immer hatten, dass er die Buden nicht macht. Und das Selbstbewusstsein, was er gestern gehabt hat, also da, ich glaube, da werden wir echt jetzt viel Freude mit dem haben, wenn der jetzt auch noch das Tor so regelmäßig trifft. Und ich glaube, der hat im Kopf, Stefan, da kannst du gleich mal was zu sagen, da hat, glaube ich, Kofeld auch in der Pressekonferenz was dazu gesagt. Ich glaube, dass der sich wirklich ernsthaft Hoffnung macht, mit Schottland zur WM zu fahren. Das gibt ihm nochmal die paar extra Prozent. Und ja, also ich glaube, der läuft über Wasser momentan, und ich hoffe, dass wir halt diesen Flow jetzt über die ganze Saison von ihm erleben werden, weil dieses Thema WM ist, glaube ich, schon in seinem Kopf.
Ja, wir hatten ja da auch mit ihm vor ein paar Wochen in der Medienrunde gesprochen, da hat er sich sehr zurückhaltend noch geäußert. Gestern hat der Jan-Christian Müller von der Frankfurter Rundschau wirklich jeden nachgefragt, geht der Hornby jetzt zur WM? Und der Paul Fernie hat dann gesagt, ich glaube, es war der Paul Fernie oder war es doch Florian Kohfeldt? Sorry, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Müsste ich nochmal nachgucken. Können wir gegebenenfalls in die Kommentare noch schreiben. Man müsste sich mal die Marktwerte im schottischen Angriff angucken und da wäre dann doch noch etwas Luft zwischen Hornby und seinen Konkurrenten, also so wie ich das verstanden habe. Aber ja, klar, also das war wirklich, das ist ein toller Spieler. Ich bin, wie gesagt, großer Fan auch von Hornby. Ich fand auch, dass er gestern, als die Mannschaft nicht so gut war und auch ihm nicht alles gelungen ist, dass er trotzdem immer wieder Dampf gemacht hat, dass er immer wieder ins Pressing gegangen ist, dass er seine Spieler mitgezogen hat, auch wenn es nicht geklappt hat. Ja, aber dieses dann weitermachen und dran zu bleiben, das ist schon auch gut. Und ich finde, er ist ein unglaublich wichtiger Spieler für die Mannschaft, eben nicht nur wegen seiner zwei Tore und dem Assist gestern. Wirklich schön, dass der diese enorme Entwicklung gemacht hat. Ja,
Christian,
aber
eins möchte ich noch loswerden. Wenn wir jetzt im Winter den Lidberg verkaufen, es gibt ja wirklich Gerüchte, die das sagen, dass da ein zahlungskräftiger Engländer um die Ecke kommen könnte im Winter, dann bitte sofort die Hälfte mindestens des Geldes nehmen und Footcoy kaufen. Könnte ich diesen Wunsch mal an der Stelle hinterlegen?
ja. Ja, den fand ich auch sehr gut gestern, Footcoy, muss ich tatsächlich sagen. Ich habe den letzte Saison auch wahrgenommen und dachte, oh, was ist das für einer? Aber der hat jetzt, glaube ich, diese Saison auch schon 8 Tore gemacht und wirklich guter Spieler. Ja, auf jeden Fall interessant. Assist von Hornby. Damit sind wir bei auch einer Schlüsselszene der Partie und zwar dem 2:2-Ausgleich. Aus Abseits. Verdächtiger Position, es wurde gecheckt. Der VAR hat gesagt, es war kein Abseits. Der Schiedsrichter Max Burda hat danach im Gespräch mit Thomas Klein aber eingeräumt, dass es ein Fehler war, eine Abstimmung mit dem Schiedsrichter. Ich habe im Stadion gleich gesagt, boah, das war doch Abseits. Aber man muss sagen, dass diese Szenen unglaublich schwer zu beurteilen sind, weil viel in Bewegung ist. Dann kommt immer darauf an, von wem kommt der Ball zu dem Spieler. Wo setzt du genau den Punkt? Ab wann ist es eine neue Spielszene zum Beispiel? Das war jetzt in dem Fall nicht der Fall. Aber es war einfach unklar. Und ich weiß aber auch, dass gegen Lidberg schon mehrere Szenen in den letzten Monaten auch abgepfiffen wurden, wo es genau so war, dass er irgendwie so auf der Schnittstelle oder schon im Abseits stand und den Ball dann reingemacht hat. Gestern nicht. Ja, Nick, wie hast du es im Stadion gesehen?
Also ich dachte auch, nachdem ich die Slow-Mos bei euch da auf dem Monitor gesehen habe, klares Abseits, das muss abgepfiffen werden. Ich glaube, es spricht mehr dafür, dass es eine Fußspitze von Hornby abseits war. Ich glaube, warum der VAR dafür sich nicht entschieden hat, war, dass er dachte, dass es der Ball vom Gegner kam. Das würde ich jetzt auch mal in Abrede stellen. Also ich glaube, wir haben da einfach mal Glück gehabt und ja, zeigt, dass anscheinend die Gleichung manchmal doch aufgeht. Im Laufe einer Saison gleicht sich vieles aus. Da haben wir einfach mal Glück gehabt und das war wirklich, aber auch aus Fürther Sicht natürlich für die super ärgerlich, weil ich hatte schon das Gefühl, dadurch, dass wir so schnell den Ausgleich gemacht haben, ist alles, was danach kam, erst so richtig in Bewegung geraten.
Ja, also man muss dazu sagen, dass ich habe die Szene jetzt auch nicht wahrgenommen und auch in den Highlights wurde es auch wieder nicht gezeigt, dass es eine potenzielle Abseitssituation gewesen ist. Man muss dazu sagen, wenn es wirklich, also wenn ihr das bestätigt, dann wird es so gewesen sein. Wenn der VAR da einen Fehler gemacht hat, das darf auf keinen Fall passieren. Unabhängig jetzt von welchem Fanlager man das sieht, das ist ein. Ja, also das darf einfach nicht passieren. So, wenn die Videotechnik da eingesetzt wird, dann kann es nicht heißen, es hat jetzt diesmal nicht funktioniert oder die Kommunikation war gerade schlecht. Das ist ein absolutes No-Go, oder? Das ist dann ungerecht gegen andere Vereine, wo dann explizit haargenau da geguckt wird, ob da eine Fußspitze im Abseits ist oder nicht. Und es tut mir mega leid für alle Fürther Fans, wenn das wirklich so gewesen ist. Ja, aber was will man machen? Das Spiel ist gepfiffen und müssen wir weiterschauen. Und hoffen, dass wir nicht irgendwann betroffen sind von so einer Fehlentscheidung. Und dann diskutieren wir ihn anders.
Was ihr draußen jetzt vielleicht nicht seht, ist, also Lauro war zwischendrin mal rausgeflogen hier aus der Sendung. Es gibt ab und zu mal so technische Probleme. Jetzt ist er aber wieder da und deswegen Lauro auch an dich nochmal die Frage. Das 2:2, wie hast du es wahrgenommen? Hast du gleich gedacht, boah, das ist abseits oder es muss zumindest geprüft werden? Wie hast du es im Nachhinein wahrgenommen? Ja, sag einfach
Nee,
mal.
also in dem Moment live im Spiel habe ich das überhaupt nicht wahrgenommen. Ich habe es mir dann ja mit dir, Stefan, nochmal in der Wiederholung kurz angeschaut, und es wurde ja auch überprüft, aber ich muss zugeben, ich muss es mir jetzt nochmal anschauen, weil ich habe jetzt im Nachhinein auch nochmal gelesen, dass es eventuell auch so war, dass der Ball von einem Fürther Spieler kommt. Aber ja, also andererseits hat der Schiri sich ja anscheinend beim Kleine, dem Trainer von Fürth, entschuldigt. Von daher gehe ich schon davon aus, dass es abseits gewesen sein wird. Und ja, dann ist es natürlich Riesenglück, nach dem Handspiel, das schon ein Elfer hätte sein können, nochmal richtig viel Glück gehabt, muss man so sagen. Und ich finde es auch ehrlich gesagt unerklärlich, wie eine Abseitsstellung dann immer noch falsch entschieden werden kann mit dem Videobeweis. So bei einem Handspiel, okay, da gibt es keine klare Regel, aber eine Abseitsstellung sollte meiner Meinung nach, wenn man das Hilfsmittel Videobeweis zur Verfügung hat, dann auch immer richtig entschieden werden. Und wenn es falsch entschieden wurde, dann kann ich den Frust der Fürther absolut nachvollziehen.
Ja, es war ganz, ganz lustig. Ich habe nach dem Spiel lief Tom Eilers, der Geschäftsführer Sport vom SV Darmstadt 98, in der Mixzone vorbei. Und ich habe gesagt, hey, jetzt, das war doch ein Hand von Vukotic, oder wie hast du das gedacht? Nee, wurde gecheckt, und wenn es gecheckt wurde und nicht entschieden wurde, dann war es kein Handspiel. Also so diese normative Kraft des Faktischen, ja. Aber das ist leider, für mein Empfinden, ist das eben nicht so einfach. Und man hat eben gesehen, auch wenn es gecheckt wird, gibt es trotzdem noch Diskussionen darüber. Ja, aber wie gesagt, das war der Wendepunkt. Danach haben die Lilien wirklich, finde ich, die letzte halbe Stunde sehr stark gespielt. Der vierte Torhüter, der für mich am Anfang ein bisschen unsicher wirkte, hat dann wirklich noch einige Dinge rausgeholt. Also das hätte auch durchaus noch höher ausfallen können. Insofern, ja, und am Ende stand dann ein 4:2-Sieg, mit dem man, glaube ich, in Darmstadt sehr zufrieden sein kann und der uns alle dann doch noch etwas erwärmt hat. Was nehmt ihr mit aus dem Spiel? Vielleicht auch mit Blick, was wünscht ihr euch für die Zukunft, so als nach aufbauend auf diesem Spiel? Nick, was ist so, wenn du jetzt sagst, boah, was ich da gesehen habe, das möchte ich in Zukunft auch gerne öfter sehen von den Lilien.
Also klar, die letzten 30 Minuten möchte ich öfters sehen. Nee, ich finde, wir müssen den Laden hinten ein bisschen mehr wieder dicht kriegen, wenn man das Haar in der Suppe sehen will. Hannover gestern, das war schon ungewöhnlich, wie viel wir da teilweise auch zugelassen haben. Das darf man nicht vergessen. Und wir haben jetzt mit Elversberg einen richtig fetten Brocken. Mit denen haben wir ja auch noch eine Rechnung offen. Also da müssen wir hinten echt sattelfest sein. Ich glaube persönlich, dass Fabi Nürnberger wieder reinkommen wird in die Stammelf. Und ich bin mal gespannt, ob nicht auch Papela nächste Woche auch als Danke für diese Leistung, die er jetzt gebracht hat, wenn er eine gute Trainingswoche hinlegt, in der Startelf steht. Also ja, also das ist der Standard. Und ich finde, es waren jetzt zwei echt wichtige Spiele mit Blick auf die Tabelle. Wir haben jetzt endlich mal die Chance, die uns die Konkurrenz gegeben hat, genutzt. Es war gestern einfach ein Spiel, was man gewinnen muss, wenn man da oben dabei sein will bei der Musik. Jetzt haben wir 25 Punkte. Und das nach dem 13. Spieltag ist schon mal sehr ordentlich. Ihr wisst ja, ich habe immer gesagt, mit 60 Punkten steigt man auf. Also bitte so viel wie möglich jetzt noch sammeln und einfach da sein, wenn die da oben schwächeln. Ich habe Schalke immer noch nicht so richtig auf dem Zettel. Ich habe das Gefühl, die überperformen. Paderborn ist stark, Hannover kommt, wird auch kommen, Hertha wird da oben mit Sicherheit jetzt auch eine Rolle spielen. Aber es ist, in dieser Liga gibt es keine Übermannschaft und ich finde, die Gelegenheit ist günstig, lass uns zugreifen.
Jakob, was ist dein Wunsch für die Zukunft, für die Nahen?
Weiter immer 3 Punkte holen, natürlich. Und wärmeres Klima im Stadion, damit ich mir nicht die Fußzehen und die Fingerkuppen abfriere. Ihr merkt, ich bin, das war gestern eine sehr kalte Nacht und ich bin immer noch geschädigt davon.
Ich empfehle dir Handwärmer. Ich hatte gestern so Handwärmer und hatte plötzlich in der Halbzeitpause Schwielen an den Händen, weil ich mir die Hände verbrannt habe. Also ich glaube, der Chinese hat da ein bisschen Mist gebaut, aber es war eigentlich sehr, sehr angenehm. Ich habe gedacht, was habt ihr alles, so überhaupt nicht kalt.
Also, das ist vielleicht ein guter Punkt, bevor ich jetzt Lauro auch nochmal wieder ins Boot hole, um euch da draußen zu sagen, unterstützt den Lilienblock. Unter anderem können wir dann für alle Handwärmer kaufen, wenn ihr uns finanziell unterstützt. Aber wir können auch viele andere Sachen machen, zum Beispiel dafür sorgen, dass die Technik noch stabiler wird und der eine oder andere von uns nicht mehr rausfliegt. Wie gesagt, es gibt viele Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Das Einfachste ist, uns zu abonnieren. Aber ihr könnt auch uns mit dem Super Thanks-Button einmalig unterstützen oder auch dauerhaft als Ehrenhainer. Die Infos findet ihr unter in den Notizen zu diesem Beitrag. Lauro, was nimmst du mit aus dem Spiel? Was ist dein Wunsch für die Zukunft?
Ja, also für meine Nerven würde ich mir, denke ich mal, wieder einen souveränen 0-0-Sieg wünschen. Das gab es jetzt schon länger nicht mehr, wenn man das Pokalspiel ausklammert. Am Ende ist die Art und Weise, wie man die 3 Punkte holt, natürlich irgendwo egal, kann man sagen, aber ich finde, man sollte sich jetzt auch nicht jedes Mal darauf verlassen, nach einem Rückstand nochmal so zurückzukommen. Auch wenn die Mentalität in der Mannschaft offensichtlich da ist, aber wir haben mit Elversberg jetzt auch ein sehr schweres Spiel vor der Brust. Und wenn da die Defensive vielleicht ein bisschen stabiler steht, könnte es, denke ich, nicht schaden. Aber insgesamt muss man sagen, dass das ein sehr gutes Spiel war von den Lilien gestern. Und man jetzt natürlich voll im Aufstiegsrennen dabei ist, auch wenn das von den Verantwortlichen und von den Spielern niemand in den Mund nimmt. Aber es ist so. Und man hat jetzt gegen Elversberg ein Spiel bei der direkten Konkurrenz. Und ich bin sehr gespannt auf Sonntag.
Ja, ich kann nicht viel Neues sagen, aber ich bring's mal auf den Punkt, was ich mir für die Zukunft wünsche. Weniger Rauch, weniger VAR, weniger Gegentore und was Zählbares in Elversberg. In diesem Sinne, euch allen vielen Dank hier in der Runde. Danke Nick, danke Jaco, danke Lauro. Ein gelungenes Debüt auf jeden Fall. Vielen Dank an euch da draußen und wir hören uns nach dem Elversberg-Spiel wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao.
Hat die Schussmöglichkeit, 16 Meter, Ball abgeflogen, Tor, Tor, Tor!